Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar mit John von Ontology. Hallo John.
Hi Alex, grüß dich.
Ja, freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt hier Ontology vorzustellen. Ontology ist, glaube ich, so ein Projekt, was der ein oder andere schon mal gehört hat, gesehen hat in der CoinMarket-Auflistung der Kryptowährung, aber vielleicht noch nicht so die Zeit hatte, sich damit genauer zu beschäftigen. Und ich denke, das wird jetzt auch das Thema in dieser Folge hier sein. Wir wollen das einfach mal ein bisschen aufrollen und Licht in das Dunkel des CoinMarketCap-Dschungels bringen. Aber bevor wir jetzt noch auf Ontology zu sprechen kommen, John, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor, wer du so bist und wie du in diesen Kryptobereich reingerutscht bist.
Ja, danke dir. Also, ich bin der John. Ich komme aus den USA. Ich bin ein Kalifornier, der in Berlin seit 12 Jahren wohnt. Und genau, ich leite die ganze Initiative von Block Rocket hier in Europa, vor allem in Deutschland. Ich bin in Berlin basiert. Aber genau, wir sind sehr aktiv in Amsterdam, der Schweiz, Frankfurt, London, Spanien. Und wir versuchen uns ein bisschen zu verbreiten hier in Europa. Und ich bin bei dieser ganzen Krypto-Geschichte seit ungefähr Ende 2011. Mhm. Meine Frau kam eines Tages und meinte, ja, hast du über Bitcoin gehört? Und ich war ein bisschen so, ja, ich glaube, irgendwann habe ich was mitbekommen. Sie meinte, ja, das ist doch sehr interessant, muss ich zugeben. Die Sabrina ist immer an die Spitze von der Technologie. Ich bin immer so ein bisschen lethargisch. Und seitdem bin ich ungefähr tief involviert bei der Philosophie von Bitcoin, von Dezentralisierung, aber vor allem von die ganze Kryptowährung. Und dann habe ich als Marketingleiter für eine Firma gearbeitet und ich habe in Bitcoin mein Loan bekommen, damals, 2012. Wow. Kannst du dir vorstellen. Und aber weil ich nicht so ganz wusste, was mit Bitcoin ist und was für eine Entwicklung diese Coin haben würde, dann habe ich einfach meinen Bitcoin ausgegeben für wirklich Pizza, Bier und so weiter. Das war nicht so klug von meiner Seite. Aber genau, das hat mich einfach fasziniert und richtig beruflich bin ich involviert in dem Bereich seit ungefähr 2, 2,5 Jahre und ich habe für verschiedene Firmen gearbeitet, die im Bereich zu tun haben und bei Ontology bin ich tätig seit ungefähr 8 Monaten. Noch dazu, parallel zu Ontology, bin ich bei einer Blockchain Accelerator in Deutschland, heißt Block Rocket, und wir pushen alle DLT-Projekte, die mit Deutschland was zu tun haben. Wir machen so ein bisschen Plug-in mit die deutsche Industrie und Corporates in das Land. Und genau, das mache ich gerne. Und ja, und freue mich hier zu sein und ein bisschen mehr über Ontology zu sprechen.
Ja, super. Da muss ich gerade noch mal nachfragen. Wie kam es denn dazu, dass du schon 2012 Bitcoin verdient hast? Also jetzt selbst im Jahr 2019, fast 2020, ist das ja schon eher eine Seltenheit. Hast du da aktiv danach gesucht oder hat sich das einfach so ergeben? Das funktioniert besser wegen dem internationalen Zahlungsverkehr oder wie kam es dazu, dass du Bitcoin verdient hast?
Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Es hat sich einfach so weiterentwickelt. Also ja klar, also ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo viele Leute so techy-affin sind und sie wussten schon extrem, die hatten eine super tiefe Ahnung über Bitcoin und Krypto. Ich nicht so ganz und dann, wie gesagt, habe ich für eine internationale Firma gearbeitet wo sie einfach gefragt haben, ja, kennst du Bitcoin? Ja, genau, habe ich ein bisschen gelesen und so. Sie meinten, ja, es wäre nicht schlecht, wenn du wahrscheinlich einen Teil von deinem Lohn bekommst in BTC. Und ich meinte, okay, ja, wieso nicht? Muss ich aber zugeben, es war die Hölle damals. Ja. Es war einfach absolut schlecht, in Krypto deinen Lohn zu bekommen, ja, und einfach weiterzugehen und einfach so ein normales Leben zu haben. Ne? Damals Coinbase hatte keine Mastercard gehabt, zum Beispiel, wo man diese Fiat Getaway hätte. Es existiert gar nicht. Ja? Also ich habe schlecht getradet. Ich wusste nicht so ganz, wie die ganze Geschichte läuft. Und genau, ich habe viele Fehler gemacht, muss ich zugeben. Aber trotzdem, ich habe bemerkt, dass diese Initiative von diesen jungen Menschen wie ich, es war einfach da. Und es hat mich extrem an Berlin in 2009, 2008 erinnert, als ich zuerst hier kam, wie frei die Stadt war, wie bunt alles war, ein bisschen dieser Anarchismus, diese Revolution in der Luft. Und ich habe genauso dasselbe bemerkt bei Bitcoin. Und ich meinte, okay, wahrscheinlich bin ich hier relativ dumm, gerade in dem Bereich und ein bisschen doof, aber ich will weiterschauen, ich will einfach tiefer gehen. Ja, genau. Und seitdem bin ich einfach gehookt. Ja. Bin ein bisschen addict an die Krypto-Geschichte.
Ja, sehr schön. Vielleicht da auch, du bist ja jetzt schon relativ lange dabei, hättest du irgendeine Lektion, die du jetzt für dich selber gelernt hast? Du hast gerade gesagt, du hast Fehler gemacht. Ich denke, klar, das machen wir alle, aber war da irgendwie so ein Learning, was du in der Zeit gemacht hast, was dich heute immer noch beeinflusst und prägt?
Definitiv. Ich würde erstmal immer sagen und empfehlen, man muss einige Research machen. Es geht nicht einfach in so ein Exchange zu gehen, paar Krypto kaufen und dann irgendwie warten, dass man Millionär wird. Erstmal, das ist so ein Mythos. Zweitens, man muss schon lernen. Heutzutage, Gott sei Dank, Leute wie euch, also wie BTC Echo, ihr bietet diese Academy-Bereich, wo man einfach lernen kann, Videos schauen kann, von Experten hören. Das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, man muss immer vorsichtig bleiben. Ne? Es ist auch falsch, wenn man denkt, okay, 50% von meinem Lohn oder von meinem Gehalt investiere ich in Krypto, egal was für Krypto. Ich würde sagen, das ist auch falsch. Ne? Es geht nicht um den Bereich Krypto. Man muss aber auch nicht einfach in normales Stock Trading 50% von deinem Lohn investieren. So, immer vorsichtig, immer lernen und genau, einfach die Ohren immer ganz breit haben und hören, was läuft in das Ökosystem. Research ist auch sehr wichtig, um zu wissen, zu verstehen, was, wer, wie steht hinter ein Protokoll. Also was für Menschen, was für ein Background, was für eine Geschichte, wo kommt einfach diese Market Cap her, was macht diese Technologie, wie entwickelt sich. Ich glaube, das ist sehr wichtig, bevor man in einen Coin investiert.
Okay, ja, eigentlich perfekte Überleitung schon, weil dann lass uns doch gerade genau das mal mit Ontology machen. Was mich immer ganz am Anfang interessiert, ist so die Geschichte. Aus welchem Kontext kam denn das Projekt, was wir heute Ontology kennen? Wie kam das auf die Welt? Wie ist das entstanden? Was waren da die Hintergründe?
Ja, auf jeden Fall, ja, sehr gute Frage. Ontology kam nach einem Bedürfnis von der Community, von der Gesellschaft an sich. Ne? Erstmal muss ich sagen, Ontology, ich muss ein bisschen Background geben, Ontology, auf erster Linie ist ein asiatisches Projekt. Ontology wurde im Mainnet vor ungefähr ein Jahr und 8 Monate wurde gegründet in Singapur. Wir haben aber HQs in Shanghai, Beijing. Wir haben Büros in Europa, also Berlin, London, Madrid und in den USA, Kalifornien und New York. Und es kam genauso in diesem Punkt, wo in Asien hat sich viel entwickelt in was Exchanges war und ein bisschen diese Social Economy, so wie Neo. Ne? Es geht um Community Growth, Economy, so Diversify Economy Growth, aber es gab nicht so viel etwas in dem Enterprise-Bereich, wo man sagt, okay, eine Firma oder eine starke Community braucht DLT, braucht DLT-Initiativ, braucht Community Growth Support. Das gab nicht so ganz in Asien. Ne? Und die Ontology Founders, Andy G und Liu Jun, haben daran gedacht, okay, ich glaube, da gibt es so etwas, wo man tiefer gehen kann und lass uns schaffen. Deswegen seit ungefähr 2,5 Jahren, man muss denken, dass Ontology existiert, seit 2,5 Jahren im Testnet-Bereich, die haben einfach alle Sorten von technologischer Entwicklung geschafft, um die Community zu sponsoren, zu supporten. Dann gab es diese Enterprise-Corporate-Bereich. Wenn eine Firma etwas mit Blockchain braucht, Ontology ist der wichtigste und richtige Partner dafür. Und viele andere Sachen, die immer noch nicht so ganz entwickelt waren. Zum Beispiel wie das Staking oder wie eine Smart Wallet oder noch dazu wie eine Decentralized Identity. Ne? Und ich glaube, dass alle Punkte, ja, wie gesagt, vor 2 Jahren waren ungefähr so wie ein Traum, so, ja, wofür braucht man eine dezentrale Identität oder wofür braucht man noch ein Smart Wallet? Es gibt schon genug auf dem Markt. Oder Staking, was ist Staking? Wieso soll ich Staking machen? Das war so ein bisschen wie ein Traum, das war ein bisschen wie unrealistisch. Aber wir merken, dass nach 2 Jahren genau so diese Themen sehr aktuell sind. Und ich glaube, dass unsere Founders haben sehr gut und sehr strategisch gemacht. Und ich glaube, wie gesagt, Ontology kam nach dem Bedürfnis, nach dem Sucht von diesen Menschen, Communities und Firmen nach ja so relevante Projekte mit relevante Plugins, die schon gut und attraktiv für die Industrie sind. Ne?
Okay, ja, ganz interessant. Du sagst jetzt hier, vor 2,5 Jahren ist das gestartet. Das war ja gerade so an den Beginnen des Bullenmarktes, der ja dann 2017 so stark um sich gegriffen hat, auch ganz intensiv geprägt von vielen ICOs, die auch so geträumt haben, hey, man könnte ja dies und das machen und dann ja mit dem ICO Geld eingesammelt haben. Und bei den vielen Projekten ist dann nicht wirklich was draus geworden. Deswegen natürlich umso schöner zu sehen, dass hier bei Ontology immer noch weiterentwickelt wird.
Absolut.
Vielleicht kannst du auch noch mal das so ein bisschen aufdröseln mit Neo und Ontology. Weil wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das die gleichen Gründer. Inwiefern hat Ontology mit Neo was zu tun? Sind das ergänzen die sich gegenseitig oder ersetzen die sich gegenseitig? Wie ist da die Verbindung?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass die Gründer von Ontology sind nicht die Gründer von Neo. Mhm. Ich glaube, für die Community, das ist immer so ein bisschen komplex. Aber die Geschichte ist, dass seit ungefähr 2011 existiert eine Firma, das heißt Onchain. Und Onchain ist so wie eine so Blockchain-Studio-Entwickler. Man kann so ein bisschen an Consensus denken. Ne? Mhm. Und Onchain hat in ungefähr Ende 2014 das Projekt oder ein Protokoll Neo rausgewürfelt. Ne? Und der Gründer von Neo, der Herr Da Hong Fei, ist auch ein Co-Gründer von Onchain. Mhm. Und seit ungefähr 2,5 Jahren die Firma Onchain als Venture Studio hat auch, wie gesagt, zusammen mit den Ontology Co-Founders gedacht an Enterprise und Corporate Ideen. Und dann kam die Firma Ontology. Aber Ontology, wie gesagt, ist gegründet oder wurde gegründet bei Andy G und Li Jun. Die beiden sind Ingenieur, also Tech-Ingenieur, und die haben an solche, so ein Protokoll gedacht, die haben auch an diese Duality-Token gedacht, Stablecoin, Decentralized Identity und so weiter. Heutzutage, wir machen schon eine Menge mit Neo zusammen, weil wir haben ein Cross-Chain-Protokoll entwickelt zum Beispiel, und unser erster Partner auf diesem Protokoll ist Neo. Und wir versuchen wir versuchen doch stark in diesem Bereich von Cross-Chain und Interoperability Chains oder Interoperabilität, sagt man auf Deutsch eigentlich, Interoperabilität?
Ja, also für die Leute, die es nicht verstehen, das meint dann, dass zwei Systeme miteinander interagieren können oder halt Operationen zwischen ihnen gemacht werden können, also Interoperabilität.
Genau, danke dir, Alex. Und wir haben genau dieses Protokoll einfach live rausgebracht, und unser erster Partner, wie gesagt, ist Neo. Wir versuchen einfach beide Technologien zusammenzubringen und schauen, wie kann man einfach stärker werden. Aber es heißt, da wir Open Source sind, alle Protokollen, alle Projekte in das Ökosystem sind gerne willkommen. Das heißt auch Bitcoin, das heißt auch Ethereum, das heißt aber auch Huobi, Polkadot, Cosmos etc. Ne? Und genau, also in dem Sinn arbeiten wir zusammen mit Neo, und wir machen klar ab und zu auch gerne zusammen Meetups und Konferenzen noch dazu. Das Neo-Coin wird als Angebot gegeben bei unserer Smart Wallet auch noch und so weiter. Aber an sich, wir sind andere, also schon sehr unterschiedliche Projekte, ne?
Ja, das heißt dann auch, Ontology und Neo haben nicht die gleichen Blockchains, sondern sind praktisch komplett eigene Systeme, die aber trotzdem miteinander sprechen können, oder?
Korrekt, korrekt. Wir haben unsere Native Blockchain, heißt Ontology. Wie gesagt, ich sage immer, dass Ontology schon auch in so einem Bereich von 3.0 Entwicklung hat, schon als Blockchain. Ja, wie gesagt, wir haben Staking 2.0, wir haben unser Sharding-Protokoll auch im Testnet entwickelt, Smart Wallet, Duality Token, wir haben unser Stablecoin auch noch dazu, heißt Pax. So technologisch gesehen, wir sind schon sehr entwickelt und wir haben unser einiges Protokoll und System. Neo hat, die haben so einige Chain und Token und Geschäftsmodell.
Okay, super. Jetzt hast du da schon viele Begriffe fallen lassen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas kryptisch noch wirken. Da werden wir gleich drauf eingehen. Nur noch eine Frage, dass ich das jetzt richtig eingeordnet habe. Ontology richtet sich doch primär an Enterprises, an Unternehmen, also jetzt nicht an Otto-Normalverbraucher, sondern eigentlich an große Kooperationen, die irgendwas auf der Blockchain abwickeln wollen, aber selber vielleicht noch nicht so das Verständnis dafür haben oder ja einfach nicht die Ressourcen haben, da reinzustecken. Für solche Unternehmen würde Ontology dann eine Blockchain-Applikation in dem gewünschten Geschmack abliefern, oder?
Genau. Genau, also das ist unser, sagen wir mal, unser Tier 1 Bereich, aber wir bieten auch viel zu die so die normalen Nutzer, sage ich jetzt mal so, ne? Mit unserem Staking, das sprechen wir später, mit unserer Wallet, wir sind Open Source, wie gesagt, das heißt, jeder kann auf unserer Chain einfach was basteln, was bauen, was entwickeln. Wir haben ein Developer Protocol Tool, wir haben Rewards für Leute, die bei uns kommen und fangen was an. Tier 1 würde ich sagen Enterprise und Corporates, und Tier 2 würde ich sagen einfach normale Nutzer und Communities.
Okay, super. Jetzt, ich denke, ein ganz gutes Beispiel, um das auch mal zu ja, illustrieren, wie das dann letztendlich funktionieren kann, ist, wenn wir vielleicht so ein Beispiel durchsprechen. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist vielleicht Decentralized Identity. Das habe ich jetzt richtig gesagt, oder?
Genau, hast du richtig gesagt.
Okay, also um was geht's da genau bei Decentralized Identity und wie wird unsere Welt, die wir heute haben, dadurch verändert?
Ja, das ist ein großes Thema. Für mich persönlich, das ist das Thema, vor allem in das 21. Jahrhundert. Wir merken, dass Technologie läuft viel zu schnell für uns. Und es gibt große Firmen und Konzerne, die mit unseren Data und mit unserer Laufbahn im Internet einfach tierisch Profit machen. Und der Grund, man muss sich erstmal fragen, warum solche Firmen so viel Geld im Jahr einfach schaffen. Also wo kommt das Geld her? Wieso ist das profitabel? Wieso sind Firmen wie Facebook oder Google oder so weiter so mächtig? Und man muss einfach so ein Research machen und denken, okay, eigentlich das Gold, also es liegt nicht mehr an was man an Gold denkt, aber eher an Data. Data ist das Gold des 21. Jahrhunderts, weil durch die ganzen Daten, die wir am Tag schaffen online, durch Suchen online, durch dem Fahren mit unserem Smart Auto, durch dem Handynutzung, man produziert einfach Data, ja. Und solche Firmen nehmen das an einfach ohne deine Erlaubnis. Erst später sprechen wir über GDPR, wo ich auch nicht so ein großer Fan bin. Und die nehmen einfach diese Daten ohne deine Erlaubnis als Nutzer und die verkaufen an dritte Parties einfach, wo sie einfach dann später zu dir kommen und verkaufen weitere Produkte. Das geht um in so eine algorithmische Rhythmus und man nennt heutzutage eine Algorithm Economy. Und Decentralized Identity bietet dir einfach eine Möglichkeit, deine Daten und wer du bist online, so eine Art sicherer Weg, um ein Leben online zu schaffen. Das heißt, du kannst durch eine Decentralized Identity Protocol Services wie Google, wie Facebook, wie Amazon ganz normal nutzen, aber du kontrollierst dein Data, du regulierst, was du gibst und du regulierst aber auch, was du zurückbekommst. Das heißt, dass wenn Google oder Facebook etwas von dir brauchen oder etwas von dir nehmen, du wirst an deine Tür geklopft und gefragt, hey Alex, Google wird jetzt von dir deine Adresse haben. Willst du gehen oder nicht? Wenn du ja sagst, dann Google bekommt so einen Eintritt zu diesem Schlüssel, aber sie müssen dir was zurückgeben. In diesem Fall kann so Tokens oder kann so eine Stablecoin sein oder so weiter. Mhm. Aber wir denken, dass wenn du deine Data produzierst und du willst das verkaufen, weil jetzt ja nicht, das sind deine Daten, das ist dein Leben, du musst was zurückbekommen. Und das finden wir fair. Ja? Eine Decentralized Identity heißt, dass es bleibt nicht, deine Identität bleibt nicht in eine zentrale Ordner, in eine zentrale Computer, in diesem Fall Facebook oder Google oder Microsoft oder Amazon zum Beispiel, ja, ne? Um die vier große zu nennen. Decentralized bleibt, dass es bleibt in verschiedenen Nodes, in verschiedenen Dateien, auf dem Blockchain. Das heißt, dass alle deine Daten werden registriert und werden angezeigt, Open Source. Und du bekommst aber auch noch dazu eine Art Reward für die Entwicklung, für deine Datei. Und wenn du das verkaufst, wenn du gibst die Erlaubnis, um eine dritte Partei zu haben, du bekommst etwas zurück. Das finden wir fair und das nennt sich Decentralized Identity. In Ontology, wir haben eine Decentralized Identity Protocol. Das heißt, du musst einfach das Ontology Wallet downloaden, Onto. Und wenn du das machst, dann hast du Zugriff zu die Onto ID. Und in OntoID, du kannst einfach deine E-Mail eingeben und es wird einfach gezeigt, in welche dritte Parteien kann deine Datei einfach gesichert werden. Ne? Und das ist für mich ein Thema, der schon sehr, sehr relevant ist in unser 2019, 2020 schon aktuelles Leben. Ne?
Ja, also ganz interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf meinem Handy kann ich Google entweder die Permissions, also die Erlaubnisse geben für jetzt zum Beispiel meine Position, also für die Geolocation, genau. Oder ich kann es nicht machen. Und Ontology würde mir dann praktisch erlauben, hey, du kannst die Geolocation teilen und du kriegst sogar noch einen Token dafür. Das heißt, wohingegen ich jetzt nur vielleicht, was weiß ich, den Nutzen von Google Maps bekomme, weil der mir dann sagt, hey, du stehst hier und da, bekomme ich dann in dem Fall sogar noch einen monetären, wenn es vielleicht auch klein ist, Anteil einfach noch genau. Dazu für mich selber. Okay.
Korrekt, weil diese Erlaubnis zum Beispiel, wenn du du kannst Google sagen ja oder nein für deine Location, ja, okay. In dem Sinn fragt Google ja oder nein, aber zum Beispiel, wie viele Stunden du brauchst am Handy oder wie viele Stunden du nutzt dein Handy am Tag zum Beispiel. Da das ein Android-Gerät ist, wenn du Android hast, Samsung oder so weiter, da fragt Google nicht, darf ich wissen, wie viele Stunden du dein Handy nutzt?
Ja.
Da wird nicht gefragt. Aber da das ein Android-Protokoll ist, Google bekommt die ganze Info, wie viele Stunden am Tag du hast verbraucht auf dein Handy. Dann die schauen, welche Apps hast du mehr Facebook benutzt, hast du mehr Instagram benutzt und so weiter. Und dann die machen durch Algorithmus so Offers, da du täglich und ehrlich gesagt pro Minute bekommst, ja, willst du das verkaufen? Es gibt ein tolles Angebot von Instagram, es gibt einen tollen Verkäufer hier, bla bla bla. Und so werden wir einfach steuert in ein Ökosystem, die einfach will, dass du mehr kaufst. Aber es ist einfach eine sinnlos Kauf, weil du hast wahrscheinlich das nicht gebraucht. Du wirst einfach gepusht von solchen Konzernen, um weiter zu konsumieren. Und das sehen wir nicht als fair. Persönlich sehe ich nicht als fair. Man muss auch eine Identität als Käufer haben. Und diese Firmen müssen einfach respektieren unsere Freiwillen, unsere Entscheidungen. Das finde ich kritisch. Und noch dazu muss ich zugeben, dass wir haben einfach das erlaubt. Wir alle Konsumenten haben wir das durch Jahre erlaubt. Aber jetzt haben wir auch bemerkt, dass Technologie erlaubt auch uns einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Man muss einfach tief reinschauen und sich informieren. Aber wie gesagt, Ontology und es gibt noch verschiedene Firmen, die da einfach Decentralized Identity bieten. Es gibt eine Lösung. Es gibt ein Way Out. Es gibt ein Licht im Tunnel. Man muss einfach nicht sagen, hier schließen Facebook oder Google soll nicht mehr existieren. Das sehe ich auch nicht als fair. Die sind auch tolle Firmen. Aber diesem Datei-Influx, da muss reguliert werden, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, cool. Bei meiner Recherche habe ich auch noch einen ganz interessanten Use Case gefunden. Vielleicht kannst du mir erklären, ob das auch Decentralized Finance ist oder was anderes. Und zwar hier Bitcoin-Leute oder Kryptowährungsleute kennen natürlich diese ganzen KYC-Prozesse. Ne? Da muss man sich auf einem Exchange anmelden, da muss ich meinen Pass fotografieren oder sogar noch einen Videochat machen und so weiter und so fort. Und bei meiner Recherche habe ich jetzt herausgefunden, es wäre doch auch denkbar, dass ich diesen KYC-Prozess einmal mache, das dann in eine Identity-Blockchain speichere und jedes Mal, wenn ein Unternehmen den Beweis braucht, ist dieser Pass gültig, können sie dann einfach auf diese Datenbank zugreifen und bekommen vielleicht nicht mal die Informationen, die in dem Pass drinstehen, sondern nur die ID, Eintrag ist valide vorhanden, ja, keine Fehler und der liegt da in der Database drin. Das heißt, für den Fall der Fälle könnte man da immer noch drauf zugreifen, aber erstmal nicht. Das heißt, ein Unternehmen kann mit einem Kunden interagieren und den Kunden kennen, ohne ihn tatsächlich in der Sekunde zu kennen. Ist das auch Decentralized Identity oder spreche ich hier von was anderem?
Absolut, nein, du triffst genauso auf den Punkt, genau. Es gibt einfach eine Identity oder verschiedene Identities, die du online nutzen kannst. Und das wird reguliert genau durch diese, ja, durch diese dezentralisierte Bank. Ja, du bist, es kann sein, dass du Info mit Amazon teilen willst, dass du nicht mit Facebook oder mit Google teilen willst. Ja. Von daher, du kannst immer eine Identity haben und von dieser Identity können verschiedene Dateien sich entwickeln, die für verschiedene Firmen ganz gut passen könnten. Und das entwickeln wir auch genauso bei dem Ontology-ID-Protokoll.
Okay, das heißt, weil das ist jetzt zum Beispiel einer der großen Vorteile, finde ich, von Facebook und von Google, dass ich jetzt, egal auf welche Seite ich komme, wahrscheinlich immer erstmal so ein mit Facebook einloggen Button habe und dann brauche ich mir da gar kein Konto zu erstellen. Der Nachteil aktuell ist halt heute, dass dann Facebook weiß, Alex interessiert sich noch für den und den Dienst, das nehmen wir jetzt gerade mal in das Werbungsprofil mit rein und ich kriege davon gar nichts mit. Wohingegen, wenn ich das richtig verstehe, die Lösung von Ontology wäre, da mehr Souveränität dem Kunden zu überlassen, aber trotzdem eine ähnliche Bequemlichkeit praktisch zu erlauben.
Genau, korrekt. Und ohne dritte Parteien einfach einen einfachen Zugriff zu deiner Datei oder zu deinen Daten ohne deine Erlaubnis. Wenn sie etwas von dir brauchen, dann werden die an die Tür klopfen und sagen, hey, wir brauchen deine Adresse oder wir wollen gerne oder wir hätten gerne, keine Ahnung, was du studiert hast oder was dein Beruf ist, dann sagst du, ja, okay, ich könnte das mitteilen, aber also ich will wahrscheinlich was haben von euch. Und das kann, wie gesagt, eine Reward, ein Token, ein Stablecoin etc. Da gibt es verschiedene Wege.
Okay, interessant. Das heißt jetzt auch, wenn ich das richtig verstehe, der Eigentümer der Datei muss immer da zustimmen, bevor die Daten abgefragt werden können? Oder wie funktioniert das?
Genau, du musst immer abstimmen, korrekt, ja.
Und im Hintergrund läuft das dann auf einer von den Blockchains von Ontology oder wie sieht das dann aus?
Genau, das läuft also hinter den Kulissen, das läuft an dem Blockchain von Ontology. Wie gesagt, das ist Open Source, aber auch wir arbeiten mit Firmen, die schon eine Decentralized Identity Protocol auch basteln und die schon Experten in dem Bereich sind. Vor allem, also wir merken, dass in Asien, das hat ein enorm Potenzial, weil die Menschen leider in dieser Teil von der Erde, die vertrauen mancher Regierungen nicht so ganz und sie wollen nicht mehr, dass dass Konzernen oder Regierungen einfach den Zugriff zu dem Datei bekommen. Und von daher kamen auch viele Firmen, vor allem aus Taiwan, aus Hongkong, aus Japan, aus Korea, viele Firmen, die in dem Decentralized Identity-Bereich arbeiten und die sammeln diese Daten, aber die bleiben decentralized. Das heißt, sie arbeiten mit verschiedenen Blockchains und eine von diesen Blockchains ist Ontology.
Okay, cool. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, war der, wie das mit den Coins funktioniert, weil Ontology ist ein bisschen komplexer als Bitcoin und hat nicht nur einen Coin, sondern gleich zwei. Kannst du da vielleicht mal erklären, warum zwei Coins und was machen die jeweils?
Ja, wir haben einfach ein Duality-Coin-Modell. Wir haben ONT und wir haben ONG. ONG ist einfach unser Utility-Token. Und ONT ist, kann man schon nennen, als unsere Trading-Token. Das heißt, dass Menschen müssen nicht Ontology, also unsere ONT-Token, um diese Gas-Fees zu bezahlen auf unsere Chain. Weil nur ein Token, wenn man ein Token in einer Blockchain hat, ne, diese Token muss praktisch alle Funktionen schaffen. Es muss dann dem Gas sein, dann noch dazu muss diese Trading Pair haben und dann noch dazu muss eine Art Liquidität haben, damit das profitabel für die Menschen ist. Ja. In unserem Sinn ist es einfach, okay, ONG schafft diese Gasstruktur und ONT schafft einfach diese Trading, dieses mehr DeFi-Faktor. Und das erlaubt, dass unsere Chain viel schneller ist als unser Competition. Sorry, ich habe das Wort gerade auf Deutsch vergessen. Ja. Mitbewerb. Genau, von daher, unsere Transactions per Sekunde sind momentan sehr schnell und es wird noch schneller, je mehr wir in unsere Technologie investieren. Ne? Und das ist einfach der Grund dafür. Wenn man eine Duality-Token-Modell hat, das Chain und die Entwicklung von dieser Chain läuft einfach schneller und erlaubt, dass nicht so viele Quarks in diesem Bereich existieren.
Okay. Und wie sieht das aus mit der Geldpolitik von Ontology? Ist das eine ewige Inflation oder ist das so gedeckelt wie bei Bitcoin? Wie funktioniert das?
Ja, das ist so gedeckelt wie Bitcoin, genau. Das ist okay. Eine sehr gute Frage. Wir haben einen Coin Market Cap gerade und genau, also da ist ein Open Source Protokoll. Je mehr Developers auf unserer Chain entwickeln, je größer die Chain wächst, desto mehr Tokens gibt's. Ne? Und eine Frage, die viele Leute machen, ist, okay, wie macht dann Geld Ontology oder wie macht so eine Blockchain Geld an sich? Mhm. Ne? Und wir machen ganz einfach, es geht durch Transaktionen. Ja? Je mehr Leute traded oder einfach auf Ontology Blockchain was entwickelt, das produziert einfach Gas, das produziert unsere ONG. Und ONG bedeutet für uns in dem Sinn einfach Profit, weiter Profit für die Blockchain. Klar, das ist einfach nicht so viel, wie man denkt. Das ist wirklich ein 0,005%. Aber deswegen brauchen wir einfach eine größere Developer-Community und mehr Leute, die das Projekt kennen, die mehr in Ontology investieren, die mehr in Ontology was machen. Und genau, so geht einfach weiter. Aber es ist einfach gecovered durch unsere Market Cap, die von Anfang an wir haben. Wir haben nicht als ICO angefangen, das ist auch sehr wichtig. Wir haben als Airdrop-Projekt angefangen. Es gab eine erste Investition von privaten Investoren und dann haben wir eine Airdrop gemacht, also für unsere beide Tokens, ONT und ONG. Und so kam die Ontology Chain. Wir haben nie ICOs oder jetzt die aktuelle STOs gemacht, für gar nicht von unseren Projekten.
Okay. Ja, super. Und der Airdrop kam für Neo-Token-Holder damals, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Es kamen für Neo-Token-Holders. Und ich glaube, es gab ihn noch ein paar Wallets und noch ein paar Exchanges. Ich mich nicht irre, ich glaube, KuCoin, OKX und Binance haben diese Airdrops gemacht und diese ONT, ONG, Null, Fees, Token gemacht und so weiter, ja.
Okay. Ja, super. Vielleicht erklärst du nur ganz oberflächlich, weil Bitcoin hat ja den Proof of Work. Ich denke, das wissen die meisten Zuhörer auch. Da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, wo wir das nochmal erklärt haben. Vielleicht kannst du nur ganz kurz anschneiden, was der Unterschied bei Ontology ist mit dem Konsensalgorithmus.
Ja, wir haben unseren Konsensus-Algorithmus auch mit verschiedenen Protokollen. Das wäre ein bisschen zu technisch, aber wir haben ein Strukturmodell, wo man macht keinen Proof of Work, man macht eher erstmal Proof of Stake. Deswegen haben wir ein Staking 2.0 Modell. Und zweitens machen wir unser Ontology Diversified Zentrum. Und da wird praktisch immer Gas generiert durch die Entwicklung von der Ontology Chain, von verschiedenen, also von den Leuten, die etwas mit uns zu tun haben. Das heißt, jedes Mal, dass man einfach Ontology tradet oder Ontology Token kauft oder mit dem Stablecoin was bezahlt oder wenn du Ontology Wallet downloads und etwas da machst, egal ob du deine Ontology ID bekommst und so weiter, dass nur diese Aktivierung von dieses Plugin in dem Chain generiert schon Gas in dem Bereich ONG. Und da entwickelt sich der Chain. Von daher, es braucht keine Leute, die Ontology meinen oder die einfach, die man am Tag etwas mit dem Chain schaffen muss, um Ontology Blocks zu entwickeln. Bei uns geht es, wie gesagt, um Staking, das heißt von dem Support von den Menschen und zweitens durch diese Dezentral-Generator von Tokens. Wenn du willst, kann ich weitere Info schicken, aber die Leute können ganz tiefgründlich lesen in unserem Medium und Media Channels.
Ja, genau. Also da werde ich auf jeden Fall einen Link in die Shownotes packen für die Leute, die sich da mal durch die Dokumentation und so weiter durchlesen wollen, weil es, wie gesagt, relativ komplex wäre. Deswegen würde das den Rahmen jetzt hier von der Folge sprengen. Aber ist natürlich interessant zu sehen, dass hier ein anderes Konzept als Bitcoin zum Einsatz kommt, was da auch nochmal, ja, Innovation bringen könnte und so weiter. Was mich jetzt vielleicht noch so interessiert, wenn wir mal rauszoomen, ja, Ontology, du hast es vorhin gesagt, vor 2,5 Jahren gestartet, im Aufkommen des Bullenmarktes, dann habe ich gesagt, viele Projekte, die groß geträumt haben, gibt's heute nicht mehr oder da passiert nichts mehr. Wie bewertest du aktuell den Stand von dem Projekt Ontology und auch dem Markt als solches, als größeres? Denkst du, das ist eine gesunde Entwicklung oder wünschst du dir schon die Bullen wieder zurück? Wie sieht's da aus?
Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, man muss den Markt heutzutage definieren als privat und Open Source. Erstmal. Zweitens, man muss aber auch leider heutzutage definieren, in was Profit angeht und was Community-Entwicklung geht. Und drittens, muss man auch definieren, was Europa macht, was Nordamerika macht, was Asien macht. Und in Asien ist es schon extrem verbreitet. Ne? Also China kann man nicht vergleichen heutzutage mit was Korea oder was Japan macht in dem Sinn Blockchain, Token und so weiter. Ich sehe heute Blockchain als Industrie als sehr komplex. Und irgendwie, es ist immer noch Wild Wild West. Es ist unreguliert. Es ist einfach nicht einfach für die Menschen, um reinzukommen und zu verstehen, was Blockchain ist, was die Technologie bietet. Und ich glaube, die Faszination von Krypto und von Tokens ist einfach zu groß. Und zwar, weil das bedeutet Geld, Profit. Und sobald dieses Komponent existiert, meine ehrliche Meinung, Blockchain als Technologie wird sich nicht so weit entwickeln. Es kann sein, dass für uns, die wir in dem Bereich sehen, wir sehen jeden Tag Nachrichten über Blockchain und wir denken, oh mein Gott, wir haben die Erde kolonisiert. Aber nö, also wir sind sehr, sehr weit davon. Man muss auch sehen, dass immer, wenn man über Blockchain redet, das die erste Frage ist, okay, aber was heißt, was ist mit Bitcoin? Also was ist mit meinem Profit? Was ist mit meiner Investition da? Ne? China macht was Interessantes. Ich finde, die machen eher eine Entwicklung an die Technologie und nicht an die Tokenization und an die Token-Ökonomie. Und ich finde, das ist sehr interessant, weil endlich mal eine Ökonomie wie China, das zweite weltgrößte Ökonomie der Welt und in Zukunft, ich glaube, in 5 oder 10 Jahren das größte Ökonomie der Welt, sie machen etwas mit der Technologie. Jetzt muss man sich fragen, okay, ist das gut oder nicht? Das ist aber eine andere Frage. Aber als Konzept, die machen etwas mit der Technologie. Europa, meine ehrliche Meinung, sie machen eher viel mehr mit dem Profit. Die machen eher mehr mit dem Token und mit dem Kryptoökonomie. Man sieht, was Deutschland jetzt macht mit Token Offerings, mit Crypto Offerings in der Deutsche Bank ab 2020. Man merkt aber, dass mit der Blockchain kommt einfach gar nicht. Man denkt, okay, schön für die Tokens und schön für die Krypto, aber was ist mit der Technologie an sich? Wie wird man das regulieren? Wie wird Deutschland das schaffen? Aber wie wird dann Italien, Griechenland, Spanien, Slowenien und so weiter schaffen auch? Ja, weil Deutschland ist nicht ganz Europa.
Ja.
Und ich glaube, da liegen viel, viel Komponenten, wo sehr gefährlich, also das wird sich sehr langsam sich bewegen, aber auch diese Token Economy und Crypto Economy, das so einfach geliefert wird an Menschen, die nicht so viel Ahnung an die Kryptoökonomie haben, das sehe ich schon als gefährlich, ehrlich gesagt. Und den USA, also Nordamerika, ich glaube, niemand versteht, niemand weiß, was den USA jetzt macht mit Blockchain und mit Token Economy. Es wird viel gelabert, aber jetzt endlich, man weiß gar nicht, was das Land an sich macht. An was Geschäft angeht, ich glaube, es geht fantastisch. Also Coinbase ist da, Kraken ist da und so weiter. Und das sind Firmen, die ehrlich gesagt viel für Krypto geschafft haben, aber gar nicht für Blockchain geschafft haben. So, ich glaube, Blockchain hat ja eine grandiose Zukunft, aber es muss einfach ernst genommen werden und nicht mehr so ein bisschen um den Profit schnell zu kommen und einfach raus. Und Tokenization und Token Economics hat auch eine grandiose Zukunft, vor allem Bitcoin. Wir müssen aber schauen, dass das in so eine ernste Weg geliefert wird und nicht einfach als, dass die Banken schön präsentieren Krypto als ein Portfolio-Investment, aber ja gut, also was steht da hinten? Was für Kryptos werden in Angebot als sich geben, also welche Banken, wieso, warum, wieso braucht die Gesellschaft jetzt mehr Bitcoin? Das heißt, dass die Banken vertrauen Euro nicht. Also so sind solche Fragen, die man irgendwie so stellen muss an die Politiker und die Regierungen und an was Firmen angeht. Ich sehe die Firmenentwicklung als sehr lethargisch, auch sehr, sehr langsam. Es gibt viel POC, 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 aber jetzt endlich, es gibt nicht so viel, wo man sagen kann, ja, okay, gut, also die Blockchain-Technologie schafft etwas an sich und es kommt Rendite für beide Firmen. Also das sehe ich momentan auch nicht. Und ehrlich gesagt, nach 10 oder 11 Jahren von dieser Technologie ist es schon Zeit, dass etwas an den Markt kommt, wo man richtig nicht mehr fragen muss, was ist Blockchain oder so. Mhm. Das Produkt steht einfach da.
Und ja.
Basta.
Ja. Und wie würdest du das jetzt mit Blick auf Ontology einordnen? Also seid ihr auch noch so an der Proof-of-Concept-Phase, wo man einfach experimentiert und schaut, funktioniert das denn mit dem Konsensmechanismus und mit den verschiedenen Blockchains und so weiter? Oder seid ihr schon wirklich jetzt davor zu sagen, okay, wir suchen nach ernsten Business-Partnern, dass wir das tatsächlich auch mal implementieren können?
Das ist auch eine gute Frage. Und das Ontology-Team hat, wie gesagt, in den letzten 2,5 Jahren einfach stark gearbeitet, um alle Komponenten einfach fertig zu haben. Deswegen hört man auch nicht so viel über Ontology. Unser Fokus war, nicht so viel PR und Marketing zu schaffen. Unsere Motivation war einfach, lass uns richtig super Produkte schaffen von dem End-User. Entweder ob das ein Enterprise oder Corporate oder normale Mensch ist. Ja. Wir sind schon fertig. Wir haben alle technologische Angebot bei unserem Portfolio und wir sind einfach bereit, um mit Partner zu arbeiten und zu zeigen, was für Technologie wir anbieten, wieso sind wir Top 1 auf dem Markt und und wie wir zusammenarbeiten können und einfach richtig schaffen und weiter uns entwickeln und nicht mehr labern, nicht mehr, weißt du, in diese Not liegen. Ja, wir sind schon fertig für
Business. Glaubst du denn auch, dass der nächste ja, Bullenrun, die nächste Euphorieblase, wird dann auch eher so in die Richtung gehen, hey, wir haben jetzt tatsächlich schon was mit Händen und Füßen, ja, also ich meine, Bitcoin hat sich weiterentwickelt, jetzt viele andere Projekte haben sich weiterentwickelt, dabei natürlich auch Ontology. Wird das dann vielleicht eher der Grund für das nächste Narrativ, für den nächsten Hype sein, oder glaubst du, das dauert dann doch noch länger, als wir vielleicht hoffen mögen?
Ich glaube, dass wir sind schon, also viele Protokollen sind schon fertig, um weiter zu boomen. Und ich glaube, es wird nicht mehr an diese Market Cap liegen oder diesem Bitcoin-Preis oder ETH-Preis und so. Es geht jetzt um, was diese Protokolle einfach schaffen können. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wenn die digitale Währung einfach kommen, zum Beispiel Euro on the Chain oder US-Dollar on the Chain oder Yuan jetzt kommt on the Chain, dann muss man sich fragen, okay, wofür brauche ich ETH jetzt? Wofür brauche ich jetzt Ontology? Ich habe ein Euro digital, ich habe eine Euro-Wallet und das war's. Und ich vertraue Deutschland mehr, als ich Ontology oder MakerDAO vertraue, um ehrlich zu sein. So, ich glaube, am Leben zu bleiben, müssen wir als ganz normale, und das hört sich furchtbar, aber ich glaube, langsam müssen wir an diesen Punkt kommen. Wir müssen als ganz normale Firmen denken und sagen, was können wir konkret anbieten? Weil letztendlich werden wir viel mehr Konkurrenz haben. Wir müssen einfach Produkte haben, die Menschen brauchen. Wir müssen eine Philosophie haben, dass die Menschen verstehen und sich identifizieren, und wir müssen einfach ein Team haben, die an die Firma braucht, der an das Projekt braucht, glaubt, und wir müssen einfach weitermachen. Auch wir müssen mit den ganzen Leuten, mit den ganzen Politik, mit dem Regulators, wir müssen mit alle arbeiten. Also Blockchain und die Protokollen dürfen nicht mehr so getrennt bleiben. Ne? Das finde ich auch ein Fehler in unserer Industrie. Wir unterstützen uns einander nicht so viel. Und das finde ich auch als schade, weil wir sind jetzt ähnlich eine sehr kleine Industrie in dem Kapitalmarkt. Ne? Von daher, wir müssen uns weiter unterstützen einander und einfach so ein bisschen verteidigen und ein bisschen realistisch denken und unsere Produkte liefern und ja, so eine klare Angebot.
Ja, okay. Also ich denke, das war auch ein sehr schönes Schlusswort und ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. John, vielleicht gibst du noch dem Zuhörer, je nachdem aus welchem Bereich er jetzt kommt, ein paar Anhaltspunkte, Hinweise, wo man sich vielleicht als nächstes informieren kann. Gerade so zwei Anwendungsfelder, die mir jetzt einfallen. Einmal die Leute, die sagen, hey, das klingt ja schon ganz interessant. Ich möchte mir das einfach mal von der Nutzerseite her genauer anschauen. Und die anderen Leute, die vielleicht sagen, hey, kann man damit programmieren? Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr akzeptiert Python, oder man kann mit Python mit Ontology programmieren, was ich ganz cool finde. Wo würdest du jeweils den einen und den anderen hinschicken, um sich genauer zu informieren?
Ja, danke dir. Also erstmal würde ich immer auf unsere Website gehen, ont.io. Da kann man auf dem Developer Hubs klicken und alle Info für Developers befindet sich da. Unsere Ontology Wallet, unsere Smart Wallet Onto ist auch da. Decentralized Identity Protocol Onto ID ist auch da. Da würde ich auf jeden Fall immer sagen, um die Leute ein bisschen zu schauen, was wir haben. Und aber auch bei unserem Medium Channel, The Ontology Network in Medium. Da kann man immer viel mehr Info über uns lesen, unser Monthly Report und alle unsere aktuelle Info befindet sich da. GitHub haben wir auch, sehr interessant für die Developers, Ontology in GitHub und einfach die drei Seiten würde ich empfehlen.
Okay, sehr gut. Also, liebe Zuhörer, ihr findet das auch alles in den Shownotes. Da müsst ihr nicht selber mühselig googeln. Und ja, an dieser Stelle, John, bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit und für das tolle Interview mit dir. Und ja, wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
Danke dir, Alex. Dir auch.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.